Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Doktor, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute begrüßen darf in unserem Studio. Es ist wieder mal vor einem Formel-1-Wochenende und es ist so, dass Dr. Marco ganz entspannt hier sitzt und nicht am Weg zum Flughafen ist oder am Telefon ist und ständig Anrufe kriegt. Wie ist Ihr neues Leben, beziehungsweise wie schaut so ein Formel-1-Wochenende bei Ihnen aus, seit Sie in Pension sind?
Also ich schaue mir jetzt die Qualifyings und Rennen, Sprint und Hauptrennen an, die freien Trainings eher nicht. Und habe ehrlich gesagt anfangs große Schwierigkeiten gehabt, da mich zu begeistern, weil dieses leere Batterie, volle Batterie, Energiemanagement und dergleichen, das war schon sehr verzehrend. Die Regeländerungen sind ein Ansatz, aber es ist bei weitem noch nicht das Racing, das ich gewohnt bin und das, glaube ich, auch alle Fans wollen und hoffen, dass das demnächst wiederkommt.
Also sind Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, im richtigen Moment ausgestiegen eigentlich, als die Formel 1 noch spannend war? Als es noch zur Sache ging, waren Sie noch voll in Action und seit Sie weg sind, wird eigentlich nur diskutiert über Batterieladestufen, Überholmanöver, die keine richtigen sind, dass in Wahrheit der mit dem besseren Energiemanagement gewinnt oder sehe ich das zu überspitzt?
Nein, das ist schon so. Und es ist ja nicht so, dass du jede Kurve absolut am Limit fahren musst. Und wenn der eben die ganze Reihenfolge oder Kurvenabfolge am optimalsten hinkriegt, steht vorne. Aber jetzt steht der vorne, der das Energiemanagement am besten im Griff hat, zusammen mit einer Software, die für jedes Rennen extra programmiert wird. Und man hat ja gesehen, auf der Geraden plötzlich das Auto verlangsamt sich auf längeren Geraden und dergleichen. Aber man hat erkannt, dass man da einiges tun muss, wie schnell das passiert und ob das dieses Manko und vor allem das, was auch, ist ja nicht nur der Verstappen, der sich beschwert, alle diejenigen, die nicht gewinnen, sagen die Wahrheit. Natürlich, wenn du vorne fährst, dann bist du mit allen einverstanden und findest das Reglement optimal. Aber ich glaube, mittelfristig muss man da wieder zurückkehren. Ansonsten verliert die Formel 1 ihren Anreiz und ihre Faszination.
Und sind Sie froh, dass Sie jetzt draußen sind angesichts der Dinge? Oder würden Sie gerne irgendwie mitmischen und mitreden? Weil das muss Ihnen ja wehtun eigentlich, was aus der Formel 1 passiert
ist. Ja, aber das ist im Motorenreglement, das ist ja so eine komplexe Angelegenheit und da kannst du auch nicht Änderungen, so wie bei einem Chassis, innerhalb von Wochen machen. Aber das war eigentlich nicht der Grund. Ich wusste schon und wir haben ja aufmerksam gemacht, dass dieses Reglement Probleme bringen wird. Aber es war für mich einfach mit dem Verlust der WM, ich wollte unbedingt einen fünften WM-Titel in Folge haben. Das ist mit Vettel nicht gelungen. Es ist dann leider mit Max auch nicht gelungen. Und dann ist bei mir irgendwie das Feuer erloschen. Und wenn du diesen Job machst, da musst du einfach absolut passion, begeistert. Du musst also all die anderen Sachen zur Seite stellen. Und beispielsweise das Reisen hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Nur jetzt merke ich, wie angenehm das Leben ist. Wenn du nicht von einem Flug zum anderen hetzt und permanent in so einer Tretmühle drinnen bist. Ich genieße das jetzt und schaue mir auch Formel 3, Formel 2 Rennen noch an, aber wie halt ein normaler Fan.
Ja, ich meine, Sie waren über 50 Jahre, haben Sie die Formel 1 mitgeprägt. Sie waren ständig auf Achse gefühlt. Fühlen Sie sich jetzt, ich meine, Sie sind 83, fühlen Sie sich jetzt jünger plötzlich, nachdem dieser Druck weg ist, nachdem dieser Reisestress weg ist, nachdem nicht ständig jemand etwas braucht von Ihnen?
Also jünger, leider ist es biologisch nicht möglich, aber ich bin relaxter, ich lebe viel bewusster. Es fängt schon beim Aufstehen an, dass ich im Bad jetzt wesentlich länger brauche und wenn es schön Wetter ist, dann gehe ich noch eine Runde im Garten oder sowas. Also dieser Druck ist weg und dieses ewige Denken, wenn du nicht vorn bist, was muss man machen und hin und das und jenes. ich genieße das einfach als Fan. Und zuerst habe ich gedacht, ich baue mir auf x Fernsehschirme mit Split-Time.
Stimmt,
und all
das. Haben Sie gesagt, ja.
Ja, aber mit dem Reglement ist es, solange du nicht weißt, wie die Batterie ist, wie das genaue Softwareprogramm ausschaut, bringt das eh nichts, so einen schönen großen Bildschirm. Und da genieße ich das, weil teilweise sind ja die Rennen spannend, aber es ist eine Art künstliche Spannung, weil leere Batterie wird von voller Batterie überholt und du weißt ja nie genau, was noch alles im Spiele ist. Und diese Jojo-Effekte, der überholt, hat dann keine Energie auf die nächste Gerade. Und wenn du da nicht, ich glaube, für Laien mag das ganz spannend ausschauen, aber mittelfristig überreißen das die Fans, die merken, dass das nicht das richtige Racing ist.
Ja. Ich meine, Sie sind mit Sebastian Vettel viermal Weltmeister geworden, mit Max Verstappen viermal Weltmeister, und jetzt hat man das Gefühl, er muss von vorne anfangen, der Max. Und haben Sie die Angst, dass der Max jetzt bei diesem Reglement wirklich die Lust verliert und hinschmeißen könnte?
Der Max ist ein Vollblutracer, was er mit seinem Einsatz am Nürburgring bewiesen hat. Unglaublich, wie viel Massen. Ich glaube, Rekordzuschauerzahl 350.000 oder so.
Sie meinen, wir reden jetzt vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, nur für die Zuschauer.
Ja, 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, wo er ganz klar der Schnellste war, unglaubliche Überholmanöver gesetzt hat. Und wenn wechselnde Bedingungen in der Eifel, dort liegt der Nürburgring, ist das Wetter sehr instabil. Dann war es ein bisschen nass, ein bisschen trocken, da war er bis zu 10 Sekunden schneller wie jeder andere. Also er ist ein Vollblutracer und er braucht aber eine Begeisterung und auch ein Gerät, wo er weiß, wenn das Gerät, also das Auto passt, dass er dann sein außerordentliches Können beweisen muss. Und das ist halt momentan nicht der Fall. Aber wie gesagt, es sind Besserungsschritte und ich hoffe schon, dass er nicht jetzt sagt, okay, das war's und weiß nicht, hat ein kleines Kind, hat zwei Katzen, dergleichen. Ja, das genießt er auch alles.
Mein finanziell hält es ja nicht mehr notwendig, das muss man ja auch sagen.
Also ich glaube, er hat gut verdient.
Ja, also er verdient ja auch noch gut. Und weil Sie sagen, er ist ein Vollblutracer und 24-Stunden-Rennen, da würde ich jetzt gerne zu Ihrer Karriere, beziehungsweise zu Ihrer, Sie waren ja selber Rennfahrer und Sie wären ja ein guter Formel-1-Fahrer geworden und das hat ja sehr, sehr tragisch geendet, Ihre Formel-1-Karriere. Aber können wir uns jetzt nur ganz kurz, können wir jetzt ganz kurz zurückblicken? Also Ihre Anfänge, wie wenn man nachliest auf Wikipedia, fangen in Wahrheit an in den Mitte der 60er Jahre, wie Sie mit Jochen Rindt in die Schule gegangen sind in Bad Aussee, wo ihr wilde Rennen gefahren seid, in illegale oder wie war das? Das war eine lustige Zeit damals mit Jochen Rindt, oder?
Das war eine lustige Zeit und sehr sportliche Zeit in Bad Aussee. Hatte nicht den besten Ruf, aber all unsere Freiheiten haben wir uns mit Tricks und sonstigen Schmähs erarbeitet. Und Jochen war beim Krippenstein Skifahren völlig unverspurter Hang und er hat sich den Oberschenkel gebrochen, hat dann seine Eltern, die im Krieg verstorben sind und er bei den Großeltern in Graz aufgewachsen ist, haben dann einen Fahrweg geschickt, damit unser Schulweg war über eine halbe Stunde. Mit einem Chauffeur, den haben wir nach Hause geschickt und gesagt, wir haben einen mit Führerschein. Hat alles nicht gestimmt. Und dann haben wir halt ein Auto gehabt und sind ein Jahr lang praktisch ohne Führerschein immer am Limit durch die Gegend gefahren.
Und Sie waren der bessere Schüler und der Jochen war der bessere Autorennfahrer, kann man das so sagen? Oder war es ja gleich gut Autorennfahren?
Also wir waren gleich schlecht in der Schule, ja. Und im VW war ich auf seinem Niveau.
Aber Sie haben dann trotzdem sehr schnell Jus studiert, gleich nach der Matura, weil stimmt es, dass Ihre Eltern so einen Druck gemacht haben, dass Sie gesagt
haben... Mein Vater hat gesagt, also nur wenn du jetzt ein Studium absolvierst, dann kannst du machen, was du willst, aber vorher oder ansonsten musst du selbst deine Wege gehen und schauen. Und natürlich war der Rennsport damals auch teuer, bei weitem nicht so wie jetzt. Ist ja diese Go-Kart weggefallen und dann habe ich in relativ kurzer Zeit Jus-Studium gemacht und bin dann hat es über Porsche Austria diese Formel V gegeben, sehr günstig eingestiegen.
Und weil Sie waren ja dann, Sie haben ja das Doktorat gemacht. Und Sie sind ja für mich, seit ich in der Formel 1 mich, also als Journalist arbeite, sind Sie der Doktor und Sie waren immer, seit ich ein Kind war, waren Sie schon der Doktor. Seit wann waren Sie eigentlich der Doktor in der Formel 1?
Also promoviert habe ich irgendwann im Sommer und dann hat irgendein Journalist geschrieben Doktor und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war ich der Erste und dann hat sich das so manifestiert und das war dann einfach, du warst der Doktor und insofern hat es auch geholfen, dass bei Verträgen oder Vertragsverhandlungen sie nicht mit den blödesten Sachen daherkommen sind, weil wir haben gewusst, ein bisschen Ahnung, glaube
ich. Hilfreich, ja.
War hilfreich, ja.
Ja. Und Sie sind dann in die Formel 1 gekommen und haben einen Vorvertrag gehabt, 1972, für das 73er Jahr für Ferrari.
Ja.
Und da ist dann dieser schlimme Unfall passiert in Clermont-Ferrand, wo Ihnen der Ronnie Peterson einen Stein aufgewirbelt hat und der Visier durchschlagen hat. Wie?
Ja, und ein Auge wurde dadurch zerstört.
Ja.
Und damit war die Karriere vorbei, weil mit einem Auge in der Formel 1 ist, glaube ich, hätte man keine Chance. Aber das war mein unfreiwilliger Abgang aus der Formel 1.
Ja,
und jetzt in Dubai voriges Jahr habe ich bewusst geschaut, das ist ein sehr privilegiertes Rennen, ein Leben, das. Aber wenn dann die Motivation und dieser Feiereifer und all das fällt, nein. Und ja, und bin also nicht, für mich war das kein schwarzes Loch, nochmal nach meinem Unfall. Du hast ja gelebt nur in dem Sport, man hat sich nichts anderes vorstellen können. Und plötzlich bist du halt ganz ein normaler Mensch, der das Einkommen ist weg, die ganze Popularität, all das geht ja ruckzuck alles hinunter. Und aber diesmal habe ich das mir abends an dem Tag in Dubai genau überlegt und analysiert und habe gesagt, nein, wenn das Feuer nicht mehr da ist, dann ist besser, du lässt es.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, 1972, wie das passiert ist, Sie waren ja vorher schon, ich glaube, Ihr größter Erfolg war der Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wo Sie ja unfassbar gut gefahren sind, weil ich glaube, der Rekord, Sie haben einen Reichweitenrekord aufgestellt, der, glaube ich, bis 2010 gehalten hat.
Also ihr wart relativ lang, ja.
Mit dem Porsche 917 war bemerkenswert. Und Sie waren damals auch als junger Formel-1-Fahrer mit dem Niki Lauda befreundet, der Sie sogar damals besuchen gekommen ist im Spital, haben Sie mir mal erzählt, in Frankreich.
Es war durch den tödlichen Unfall von Jochen Rindt. Aber der hat so eine Begeisterung ausgelöst. Und aufgrund seiner sportlichen Erfolge wurde ja der Österreich-Ring gebaut, es wurde der Salzburg-Ring gebaut. Es war also eine unglaubliche Motorsport-Stimmung. Und dann ist klar, dass wir versucht haben, in diese Fußstapfen kann man nicht sagen, aber in diese Richtung zu gehen. Und ich war ein bisschen vorm Niki in der Formel 1. Er ist dann nachgekommen. Wir waren große Rivalen. Da war noch der Dieter Quester. Und ja, da haben wir sozusagen um die Nachfolge von Jochen Rindt gerittert. Und so paradox es klingt, durch meinen Unfall hat der Niki den Sitz bei BAM gekriegt und im Jahr darauf den von Ferrari.
Ja.
Und da haben mich viele Leute angeredet, ob ich da auf ihn böse bin. Aber ich meine, der Niki ist auch kein Heiliger, aber er hat es ja nicht beeinflussen können. Und darum habe ich ihn auch unterstützt. Wir sind zusammen, wie das erste Interview und Gespräch mit dem Enzo Ferrari hatte, sind wir zusammen nach Maranello gefahren. Und kurioserweise ruft er mich dann, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahre später an, du warst dabei beim ersten Gespräch, ich fliege halt dann schon mit Flugzeug nach Maranello, weil ich kündige bei Ferrari. War auch ein tolles Erleben, wie der Alte ausgerastet ist.
Da waren Sie auch mit dabei, wer gekündigt hat. Okay, großartig. Und wie hat der Niki reagiert, wie er Sie gesehen hat, damals schwer verletzt im Krankenhaus, weil der Niki war ja immer einer, der sehr tief gehen konnte, aber auch immer diesen
cool
Humor hatte, auch in schlimmen Situationen.
Der hat ihm der blöde Frage gestellt, wie man mit einem Auge jetzt so durch, wie man das sieht und dergleichen. Also, aber das war sein schwarzer Humor.
Ja.
Das war man ja gewohnt in der Zeit.
Und wie es dann aus war in der Formel 1, haben Sie dann Ich meine, das ist ja nicht normal, dass, oder nicht auf der Hand gelegen, dass Sie dann als Hotelier durchstarten. Das war das Nächste, was Sie dann angegangen sind, oder war noch vor, oder war das parallel, wie Sie die
Auto-Team hatten? Gewusst, hallo, jetzt musst du irgendein Geld verdienen. Und dann haben meine Freunde gesagt, in Graz gibt es kein individuelles Hotel, und war mir auf die Suche und habe dann ohne Know-how das Schlossberg-Hotel eröffnet, und es ist aber Gott sei Dank gut gegangen, habe schnell gelernt, und zwischenzeitlich sind schon mehrere Hotels, und das macht großen Spaß. Ich stehe nicht an der vordersten Front, aber bin im Hintergrund, und sind alles individuelle Design- oder Kunsthotels.
Ja, also ist das Augarten-Hotel, das Land-Hotel und das K36, oder?
Und Schlossberg-Hotel.
Und das Schlossberg-Hotel, was Sie erwähnt haben, ja. Was ja wirklich Top-Hotels sind in Graz, oder die Top-Hotels, muss man sagen. Und das heißt, Ihnen wird jetzt auch nicht Fahrt nach der Formel-1-Karriere, weil ein normaler Mensch ist ja schon einmal damit überfordert, mit 4 Hotels und 9 Projekten, wie Sie mir erzählt haben.
Ja, 2 spannende in der Steiermark, ja. Projekte, eins am Grünen See, eins in Bad Radkersburg. Das eine ist ein modernes Gebäude, das andere ist ein Palais aus dem 13. Jahrhundert.
In Bad Radkersburg,
ja. Ja. Also, mir wird es nicht langweilig.
Ja. Und damals hatten Sie, wie gesagt, die Hotels gegründet. Sie haben eine bemerkenswerte Kunstsammlung, wie man auch, wenn man in mehrere Bilder von Maria Lasnik und so in den Hotels einfach ausgestellt, oder die hängen einfach in den Hotels herum. Das heißt, wenn man bei Helmut Marko im Hotel nächtigt, hat man zugleich eine
Museumsführung.
Eine sehr spannende Museumstour, wollte ich gerade sagen, egal in welchem Stock man ist. Da gibt es Themen, Stöcke und so, ist sehr bemerkenswert. Und parallel haben Sie noch ein Rennteam gemacht, ein DTM-Team, haben Sie gegründet.
Das hat angefangen, nach einiger Zeit ist mir der Rennsport abgegangen. Und in Österreich hat es damals eigentlich nicht viel auf dem Teamsektor gegeben. Und dann haben wir mit Formel 3 begonnen. Und mein erster Pilot war der Gerhard Berger.
Ja, wollte ich gerade sagen, wie passt denn das zusammen, der Gerhard Berger? Sie sind ja so super strukturiert und Jurist. Und auf der anderen Seite, der Holotrio, Gerhard Berger, für den haben Sie auch Verträge auch gemacht, oder?
Ja, es ist... Der Gerhard, ein unglaublich begnadeter Rennfahrer, der direkt von einem Tourenwagen, die normale Entwicklungsschiene geht ja über Go-Kart-Formel und dergleichen. Der ist ein halbes Jahr Alpha Sud gefahren, dann in den Formel 3 und war sauschnell. Es war eine schwierige Beziehung, weil der Gerhard, wenn er im Auto gesessen ist, war er voll konzentriert. Aber in der Zeit davor und in der Vorbereitungsphase waren seine Gedanken eher woanders. Und das Hauptmanko war, dass er überhaupt keine Kondition hatte. Ja. Und die damaligen Autos waren ja viel schwieriger. Du hast eine Kupplung gehabt, du hast keine Servobremse, keine Servolenkung gehabt. Also war es körperlich wirklich anstrengend. Und er ist immer halt komplett geschlaucht. Und er ist also sehr früh in die Formel 1 gekommen, und vom Speed her hat alles passt. Vom konditionellen Zeitpunkt, Standpunkt war er überhaupt nicht in der Lage, einen Grand Prix zu 100% fertig zu fahren. Und dann seine, Interessen, die nicht nur auf technischem Gebiet lagen, haben halt auch nicht dazu beigetragen, dass er dorthin kommen könnte, weil der hat das Format für einen Weltmeister gehabt.
Ja. War das das größte Talent, bis Max Verstappen dann kommen ist, das Sie jemals hatten? Kann man das sagen?
Ja, vom reinen Naturspeed ganz klar.
Ja, aber das muss Ihnen der irrsinnig wehtun, wenn Sie ihn beraten und...
Naja, das war damals bei Weitem nicht so professionell, wie es heute ist. Man hat ja nicht die Tools gehabt und so weiter, dass man ihm beweisen konnte, wenn du jetzt besser konditionell beisammen wärst, dann hättest du das Rennen die letzten 10 Runden nicht abgebaut, sondern hättest das wahrscheinlich gewinnen können. Und da war also für ihn der Spaßfaktor im Vordergrund. Aber auf der anderen
Seite,
dort bevor er wirklich professionell war, das war, er hat sich dann ja seine Verträge meistens selbst ausgehandelt. Ja. Und er war sicher, wenn man die Erfolge in Relation setzt, einer der bestverdienendsten Piloten.
Ja. Und in ihrem Tourenwagen-Team, in ihrem DTM-Team ist ja auch Franz Klammer gefahren, wie er kurz in den Motorsport gegangen ist. War der professioneller als der Gerhard, was den Sport betroffen hat? Kann man das?
Also erstens hat der Franz eine super Kondition immer noch gehabt. Dem hat natürlich Routine und technisches Know-how, aber der hat das mit Gefühl und hat sich da reingesteigert. Und wir haben gewonnen, 6 Stunden am Nürburgring, der Klassensieg. Er war DTM einmal auf Pole Position. Also der war ein Talent und ist aber, das ist in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen worden. Und von den Konkurrenten ist er natürlich aufs Härteste gefordert worden. Die haben gewusst, wo du ausbremsen kannst, wo nicht. Und da ist der Franz halt ein paar Mal auf die Nasen gefallen. Mhm. Aber vom Speed her, Australien, Bathurst, eines der berühmtesten Tourenwagen, so ähnlich wie Nürburgring, ja, rauf, runter.
Hat er mir erzählt, von dem schwärmt er heute noch, der Franz.
Es war ein super, ja, Rennen. Und da ist er mit, kurioserweise damals ein Mercedes-unterstütztes Team.
Stimmt.
Ja. Also was man in der Jugend alles macht. Und dann haben sie uns den Danny Halm als Co-Piloten, der Ex-Weltmeister. Und der hat dann so gesagt, aber was soll dieser Skifahrer, ich will das Rennen gewinnen. Und nach dem ersten Training war der Franz vor ihm. Dann war er ruhig, der Neuseeländer.
Sehr, sehr lustig. Und was ist gewesen in der Zeit zwischen DTM und wie Sie dann Anfang der 2000er Jahre in die Formel 1 gekommen sind über das Jaguar-Team und dann Red Bull?
Nein, wir haben wir haben Formel 3 gemacht mit Jörg Müller, die deutsche Meisterschaft, das war die stärkste Meisterschaft, gewonnen vor Frenzen und Schumacher, und haben dann mit Müller auch die Formel 3000 gewonnen. Und da bin ich irgendwie mit Didi Matischitz in Kontakt gekommen. Und dann gab es da Unterstützung für Bernoldi, ein Südamerikaner, ein Brasilianer. Und aus dieser Kooperation wurde dann das Red Bull Junior Team. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Das heißt, ich war da schon stark involviert und dann vor allem der Klien gewann oder war ganz gut in der Formel 3, und den hat Red Bull finanziell in der Formel 1 bei Jaguar unterstützt, und bei diesen Verhandlungen hat sich herauskristallisiert, dass Ford eigentlich das Team nicht mehr will, und da kam es dann zu einem sehr, sehr tollen Deal für Red Bull, und die haben das zu einem Spottpreis übernommen.
Und ich meine, was dann daraus geworden ist, ist dann eh Geschichte, sagt man so schön.
15 Weltmeistertiteln, glaube ich, oder?
Ja.
4, 8, 3.
Mit den Konstrukteurstiteln, ja, müsste ich es ausgehen, ja. Und ich meine, dass Sie 2005 dann quasi als Red Bull-Team durchgestartet sind, Sie haben eigentlich super Fahrer gehabt, wenn man schaut, Coulthard, und der Weg, der hingeführt hat zum später logischen Titel mit dem Supertalent Sebastian Vettel. Haben Sie das irgendwie vorgezeichnet schon? War das irgendwie damit zu rechnen, wie Sie den weiß ich kann mich erinnern, wie ich den Vettel registriert habe, der war 18 oder so, ist damals BMW gefahren, gibt es das?
Ja, der ist Formel BMW gefahren. Ja. Der war damals schon, der war eins der ersten Mitglieder vom Red Bull Junior Team. Und da war die Formel BMW, hat 20 Rennen gehabt, 18 hat er gewonnen und war aber unglücklich, dass er die letzten zwei nicht auch gewonnen hat. Ja. Da hat man schon gesehen, welcher Ehrgeiz und dergleichen. Und zuerst haben wir natürlich mit Coulthard und, glaube ich, Liuzzi und Klien waren die Fahrer, vorne auf einen Routinier gesetzt. Und dann haben wir mal Verhandlungen mit dem Fernando Alonso geführt, die aber uns nicht weitergebracht haben, weil eigentlich die Vorstellungen und die Ansprüche mit unseren Approach und mit unserer Einstellung nicht zusammenpassten. Und da kam der Bodo und sagt, wir kaufen keine Stars, wir machen Stars. Und dann haben wir dieses
Red Bull. Das ist die Red Bull-Einstellung, ja. Wir machen Stars.
Wir machen Stars. Und dann ist unsere Junior-Team Unterstützung hat sich natürlich verschärft, weil vorher war es, ich würde fast sagen, Mäzenatentum. Und dann hat es geheißen, nein, nur Fahrer, wo man zumindest hoffen kann, dass sie einen Grand Prix gewinnen, die werden kontinuierlich unterstützt. Und das ist ja mit einigen sehr gut gelungen.
Gut, also 2005 haben Sie mit Red Bull durchgestartet. Sie haben damals den Christian Horner als Teamchef geholt. Sie waren das. Christian Horner über den dann Red Bull quasi in eine Riesenstreitaffäre gekommen ist und der Red Bull dann verlassen hat, noch zu Ihrer Endzeit bei Red Bull. Wie sehen Sie das jetzt im Nachhinein gesehen?
Das war eine tolle Zeit. Mit Horner wurde sehr viel erreicht. Er hat einen unglaublich tollen Job, das hat man am Motorenprogramm gesehen. Aber irgendwo haben sich dann die Interessen auseinandergelebt und leider hat es da eine Auflösung des Vertrages gegeben.
Und im Nachhinein gesehen, glauben Sie, dass diese Horner-Affäre dem Rennstall geschadet hat? Oder?
Gut, war sicher nicht, aber Red Bull Racing und Red Bull ist stark genug und man sieht ja, man hätte fast die WM, ich glaube, 2 Punkte haben uns gefällt für den Gewinn der Weltmeisterschaft. Aber man muss vorwärts schauen und solche Entwicklungen sind in einem Formel-1-Team sind oder passieren.
Ihr seid das Risiko eingegangen, einen neuen Motor zu bauen. Ihr seid ja heuer mit einem neuen Motor ins Rennen gegangen, was ein bisschen untergegangen ist in diesem ganzen Theater mit dem überhaupt neuen Reglement, mit dem Batterienmanagement. Der neue Motor hat Christian Horner schon angekündigt, dass er Angst hat, dass der nicht sofort gewinnen wird und dass der nicht sofort competitive sein wird. Sie haben ja davon auch gewarnt und Sie haben gesagt, wenn in der zweiten Saisonhälfte um Siege mitfahrt, dann ist das eh schon super und genauso kommt es ja auch. Glauben Sie, dass ihr in der zweiten Saisonhälfte heuer so weit seid, dass ihr wieder um die Siege mitfahren werdet?
Also die Motorentwicklung ist ganz sicher ein sehr, sehr positiver Schritt und ein toller Erfolg. Das war ein großes Risiko, aber mittel- und langfristig der einzige Weg, um die Zukunft von Red Bull Racing und auch Racing Bulls abzusichern. Der Motor ist standfest, er ist, glaube ich, aber warten wir ab, ich glaube, heute ist eine Evaluierung bei der FIA über die PS-Unterschiede. Wenn man mehr als 2% hinten ist, kann man nachadjustieren. Das sollte sich heute entscheiden. Aber generell, Motor ist wettbewerbsfähig und ist auch relativ standfest.
Glauben Sie, dass heuer noch Sieg gegeben wird, beziehungsweise dass der Max Verstappen noch gewinnt heuer?
Da muss das Chassis aussortiert werden. Da hatten wir einen guten Start in Melbourne. Dann ist die Entwicklung etwas schief gelaufen. Aber beim letzten Rennen hat man gesehen, dass man wieder auf der richtigen Seite ist. Das Auto muss halt nur konstant schnell sein und es muss in der Abstimmung leichter zu handhaben sein, dass das nicht oft bis ins Qualifying dauert. Da bin ich positiv. Gewicht ist auch permanent im Reduzieren und bis Österreich ist vielleicht das Gewichtslimit, weil 10 Kilo sind einfach 3/10 Handicap. Und man hat nicht mehr 10 Kilo, aber man hat doch noch Übergewicht. Also wenn das Chassis auch auf Vordermann gebracht wird, dann glaube ich schon, dass wir noch ein Rennen gewinnen können.
Max Verstappen hat sehr verzweifelt gewirkt, heuer schon öfters. Hat er sich bei Ihnen auch gemeldet?
Naja, er war über das Reglement, dass das Auto nicht so war, okay, das ist passiert öfters, vor allem bei Red Bull, die haben so Schwankungen. Aber dieses nicht am Limit fahren können, das hat ihn sehr genervt und das hat man gesehen, wie er da ja richtig angefressen nach einem Rennen ausgestiegen ist. Aber wie gesagt, man hat eine kleine Änderung durchgeführt, aber es muss mehr kommen, was ja auch relativ leicht wäre, indem man die Benzindurchflussmenge erhöht, dass der Benzinmotor mehr Gewichtung hat und die Elektroenergie zurückgeht.
Hat er sich bei Ihnen auch beschwert persönlich? Ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben losen Kontakt noch
mit... Ja, klar. Er hat gesagt, das ist kein Rennfahren. Mhm. Und er hat ja da ein paar sehr drastische Vergleiche gebracht mit Formel E und Yo-Yo-Racing. Aber er war der Erste und Ehrliche und Mutige und jetzt ziehen ja immer mehr Piloten nach.
Wird es ein Rezept gegen Mercedes geben heuer noch oder wird Mercedes durchmarschieren und die WM zu Ende fahren, so wie sie es begonnen haben?
Ich glaube, Mercedes ist motormäßig ganz klar das stärkste Team, ist auch am Batteriesektor, Software und es ist ihnen jetzt nach 2021 erstmals wieder gelungen, ein wettbewerbsfähiges Chassis zu bauen. Und in der Kombination mit zwei starken Piloten, was vielleicht der Kampf zwischen Antonelli sehr erfrischend, wie der Junge das angeht und wie er da das Auto fliegen lässt. Aber Russell ist, würde ich sagen, routiniertere. Der wird auch noch zurückschlagen, dass die sich zerfleischen. Das, glaube ich, ist die einzige Hoffnung. Mhm. Aber ansonsten ist Mercedes gesetzt.
Glauben Sie, dass Antonelli, dass Russell noch, Sie haben es kurz angesprochen, dass Russell den Antonelli zusetzen wird, aber ich meine, der hat 4 Rennen hintereinander gewonnen, was keiner für möglich gehalten hat vor dieser Saison, dass der so durchstartet.
Nein, er hat den Speed, er hat natürlich auch Glück gehabt, einmal Safety Car, dann bei seinen Verbremsern beim letzten Rennen. Da war es ein paar Mal recht knapp, dass den Russell auch noch abräumt. Auf Dauer geht das sicher nicht gut, aber der Speed ist beeindruckend. Und wie gesagt, es ist richtig erfrischend, wie dieser 19-Jährige da vorne mitmischt und auch irrsinn Selbstbewusstsein entwickelt hat. Also ich würde sagen, wenn nichts was Außergewöhnliches passiert, wird der auch Weltmeister.
Und geben Sie Max Verstappen eine Chance, dass er theoretisch ein Cockpit noch bei Mercedes finden könnte? Oder gibt es irgendeinen Grund für Toto Wolff, den Mercedes-Boss, dass er was ändert an dieser Fahrerpaarung, wenn er die 2 besten Fahrer hat in der WM, jetzt punktemäßig mal?
Verstappen ist Verstappen. Und natürlich musst du auch schauen, dass das Teamgefüge passt. Aber Verstappen und Antonelli, das wäre schon eine sehr heiße Nummer. Aber momentan ist ja, solange Red Bull Max ein wettbewerbsfähiges Auto hinstellt, glaube ich nicht, dass er an einen Wechsel denkt.